Moin, hallo. Hallo am Video, hallo alle hier. Wo sitzen schon wieder alle anders? Oder manche? Hallo. Jean-Luc ist jetzt nochmal da, der kommt aber nicht wieder, wenn er nicht die Nachricht kriegt, dass er gebraucht wird. So, das heißt, wenn Sie sagen, hey, kein Problem, ich frage sowieso einfach Frau Waldecker alles, dann brauchen Sie ihn ja vielleicht nicht und dann ist es in Ordnung. Dann, armer Jean-Luc, dann kommt er nicht wieder und er nimmt es auch nicht übel. Er hat Leute in meinem Büro, mit denen er spielen kann, das ist total in Ordnung. Aber falls Sie denken, doch, ich will die Möglichkeit weiter haben, anonym Fragen zu stellen oder Quatsch zu machen, dann müssen Sie ihm heute Bescheid sagen, dass er gebraucht wird. So, ich habe Ton. Ich glaube, hier ist soweit alles okay. Ich bin unzufrieden damit, wie das Mikro hier ist. Moment. Ich bin immer noch unzufrieden, aber ich kann jetzt, glaube ich, damit leben. Hey! Was für Fragen haben Sie zu dem Kram, den wir letzte Woche besprochen haben? Stichwort euklidische Ringe und dieses Beispiel ZI mit dieser Normfunktion, die daherkam, dass man die Leute mit ihrem komplex Konjugierten multipliziert und dann so rumrechnet. Ich habe noch ein paar Themen ergänzt zur letzten Vorlesung mit einer Podcast-Folge. Weiß ich nicht, ob das jemand gehört hat. Haben Sie Wünsche? Haben Sie speziell zu diesem Beispiel Wünsche? Wollen Sie noch mehr Rechnungen sehen in ZI? Wollen Sie an einem konkreten Beispiel sehen, wie man das da wirklich macht? Also wie man dann dieses Inverse ausrechnet und das dann so approximiert und wie man so, wollen Sie sowas sehen? Sagen Sie mir jetzt kurz, ob Sie einen Wunsch haben, sonst machen wir weiter. Sie dürfen da später noch Wünsche äußern. Aber wenn ich jetzt gerade konkret keinen sehe, dann gehen wir weiter in der Vorlesung. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo? Denn ein Konzept, das ich jetzt besprechen möchte und das wieder daran angelehnt ist, was wir so in den ganzen Zahlen machen können, ist das Konzept von sogenannten größten gemeinsamen Teilern und Teilerfremdheit. Das sind Wörter, die Sie aus der Schule kennen, oder? Einmal kurz zeigen, wer kennt sowas wie GGT aus der Schule? Okay, wer kennt Teilerfremdheit aus der Schule? Nicht alle? Ah, interessant. Oh, okay. Reden wir drüber. Wir versuchen also mal wieder nachzuahmen, was wir in den ganzen Zahlen so machen können. Wir werden dann feststellen, dass das manchmal geht und manchmal nicht. Wie so oft, Ringe sind seltsam. Und ich starte hier bei euklidischen Ringen, weil man in euklidischen Ringen sehen kann, dass es GGTs gibt und weil wir auch eine Möglichkeit sehen werden, die zu finden. Das heißt, euklidische Ringe zeigen sich da als sehr freundlich im Umgang. Aber Sie kennen das schon, wenn ich so ein Konzept einführe und sage, das gibt es nicht immer, dann zeige ich Ihnen natürlich auch ein Beispiel, wo es das nicht gibt. Los geht's. Wir fangen an mit einem Integritätsbereich. Ich definiere die Begriffe, die jetzt kommen, also nur für Integritätsbereiche. Teilweise kann man die allgemeiner formulieren. Nicht wundern, wenn Sie das irgendwo sehen. Und, dass ich das definiere, heißt nicht, dass es das in jedem Integritätsbereich gibt. Fetter Warnhinweis. Der erste Integritätsbereich. Dann schnappe ich mir eine natürliche Zahl n und Leute aus dem Ring A1 bis AN. Und dann nenne ich ein Ringelement B einen größten gemeinsamen Teiler, kurz GGT, von den Elementen A1 bis AN in R, genau dann, wenn zwei Sachen gleichzeitig erfüllt sind. Das erste ist, dass B überhaupt jedes der Elemente teilt. Wir nennen das dann auch einen gemeinsamen Teiler. Das ist hoffentlich nachvollziehbar. Wenn ich größter gemeinsamer Teiler heiße, dann sollte ich bitte ein gemeinsamer Teiler von den ganzen Leuten sein. So, und jetzt kommt dieses größter. Und Warnhinweis, größter bezieht sich nicht auf die Größe. Das Wort Größe kommt in dieser Definition nicht vor. Denn die zweite Eigenschaft ist, wenn ich einen gemeinsamen Teiler C von A1 bis AN im Ring R hernehme, dann muss dieses C ein Teiler von B sein. Das heißt, B ist nicht groß in irgendeinem Sinne. Wir wissen in diesem Ring überhaupt nicht, was Größe bedeutet. Aber es ist schon irgendwie ein besonderer gemeinsamer Teiler in dem Sinne, dass der von allen gemeinsamen Teilern geteilt wird. Und in Z entspricht das dann unserer Intuition von GGTs, denn die sind dann wirklich betragsmäßig am größten. Aber in vielen anderen Ringen geht sowas auch und da haben wir eventuell nicht so ein einfaches Maß für die Größe. Das heißt, es lässt sich nicht direkt übertragen. Naja, und dann gibt es noch den Spezialfall, dass alle GGTs Einheiten sind. Insbesondere ist dann ein GGT 1 und das haben dann vielleicht manche in der Schule gelernt, wenn Zahlen, den sagt man ja in der Schule auch häufig, das machen wir hier nicht, GGT 1 haben, dass die dann teilerfremd heißen. Wer hat sowas in der Schule gelernt? GGT 1 bedeutet, die sind teilerfremd? Ah, haben Sie Teilerfremd anders gelernt? Können Sie mir erzählen, wie? Wie haben Sie denn Teilerfremd gelernt? Das finde ich jetzt sehr interessant. Gar nicht, aber Sie haben das Wort schon mal gehört. Das ist auch in Ordnung. Dann lernen wir halt jetzt, was es bedeutet. Alles, was wir hier besprechen, hat natürlich eine intuitive Entsprechung in Z, in den ganzen Zahlen. Aber der Witz ist wie immer, dass wir das gerne allgemeiner fassen wollen und dass wir gucken wollen, welche Ringe sich dann an der Stelle so ähnlich verhalten wie Z und welche sich anders verhalten. Wir könnten jetzt mit ein, zwei Beispielen weitermachen, bevor wir dann zu noch mehr Beispielen und vor allem Warnhinweisen kommen. Ich habe sehr viele Warnhinweise zu diesem Thema. Es gibt ungefähr 10 Standardfehler, die alle Studis da immer machen, und ich hoffe immer, dass meine Warnhinweise dazu führen, dass sie nur 5 von den 10 Fehlern machen. Beispiele? Okay, dann machen wir es wirklich erstmal ganz intuitiv in Z. Linke Tafel. Ich habe das Gefühl, ich bin so laut. Bin ich laut heute? Ist es okay? Sie würden mir sagen, wenn ich zu laut bin, oder? Oder zu leise. Beispiel. Nehmen wir mal 6 und 21. Ich behalte das Beispiel, weil ich nämlich später nochmal auf die gleiche Medizin zurückkommen möchte. Das heißt, die Zahlen schreibe ich jetzt einmal hin und wir benutzen die später nochmal. Wie würden Sie in den ganzen Zahlen nach DGTs von 6 und 21 suchen? Haben Sie eine intuitive Idee, wie Sie das machen würden? Ja?
Müsste die beiden Brüchen einfach miteinander multiplizieren. Aber das kann verschiedene Stellen.
Multiplizieren?
Ja.
Aber wenn Sie 6 und 21 multiplizieren, dann kommen da doch gar keine Teiler raus. Ein DGT soll doch ein Teiler sein von 6 und 21. Warum wollen Sie multiplizieren? Das hat man nicht verstanden.
Das war falsch.
Okay. Das heißt, ich habe es richtig verstanden und Sie sagen,
ja, ich habe es falsch.
Okay, ja gut, alles klar, ich war kurz verwirrt. Ja?
Ja, ich glaube, ich würde erstmal, also gerade wenn ich so eine relativ kleine Zahl wie 6 dort mit drinstehen habe, würde ich mir überlegen, wovon wird die 6 geteilt?
Ja.
Und was ist davon das Größte, was auf die 21 teilt?
Ja, sollen wir einfach mal Primfaktorzerlegung beschreiben? Wie wir später sehen werden, ist es ganz toll, wenn Ringe sowas haben, weil man dann sowas machen kann, und wenn Ringe sowas nicht haben, ist es schade. Los geht's, Primfaktorzerlegung von 6. Und ja, das ist jetzt wirklich so gemeint, das ist so einfach. Ja?
2 mal
3. 2 mal 3. Und bei der 21? Wer sagt mir das? Los, alle Schulwissen.
3 mal 7.
3 mal 7. Und jetzt könnt ihr mir mindestens ein DGT sagen, oder? Sagen, rufen, Finger zeigen, tanzen. Ja. Ups, das war immer gleichzeitig. Ich habe nicht verstanden. 3. Genau. 3 ist ein DGT. Nach unserem intuitiven Verständnis, wir starren da irgendwie drauf und sehen, 3 teilt das beides und irgendwelche Vielfachen, 6 oder so, teilen jetzt nicht mehr beides. Das heißt, wir haben jetzt gefühlsmäßig einen gemeinsamen Teiler, der möglichst groß ist. Was ist mit minus 3? Ist das auch ein DGT? Da nicken jetzt einige. Gucken wir doch gleich mal auf unsere Definition. 3 und minus 3 sind gemeinsame Teiler von diesen beiden Zahlen. Und aufgrund der Primfaktorzerlegung können wir alle gemeinsamen Teiler finden. Die gemeinsamen Teiler von 6 und 21 sind 1, minus 1, 3 und minus 3. Das war's. Und alle davon teilen 3 und minus 3. Also sind das DGTs. Das war die Definition. Insbesondere ist das mit der Größe so eine Sache, denn 3 ist größer als minus 3. Aber beide sind DGTs. Also Vorsicht. Erstens, das Wort Größe ist ins Vorteil, mit Vorsicht zu genießen, und das sage ich heute noch 5-mal. Zweitens, wir haben normalerweise nicht nur einen DGT, sondern viele. Und wovon das abhängt, wie viele wir haben, das sehen wir noch. Und jetzt habe ich auch schon mehrere der möglichen Standardfehler thematisiert. Wollen Sie noch ein Beispiel machen mit noch mehr Leuten? 3? 5? Okay. Dann nehmen wir einfach noch was dazu. Wir nehmen 6, 21 und 23. Was passiert dann? Ändert sich was? Jetzt geht es ja um die DGTs von diesen 3 Zahlen gleichzeitig. Das heißt, ich muss die alle teilen. Was für ganze Zahlen kennen Sie, die diese drei Zahlen gleichzeitig teilen? Also ein paar gibt es auf jeden Fall. Da hinten. Sie? Ja, Sie haben es gerade. Da hinten, 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 hinten. Wir machen zusammen Fehler und wir lernen was. Nochmal bitte? Ein Zivilsatz? Ja, die sehe ich auch auf jeden Fall. Also gut gezuckt. Sieht jemand noch andere Teiler? Noch andere ganzzahlige Teiler? Nö, ich auch nicht. Ein Zivilsatz sind die beiden Einheiten im Reset. Also haben wir hier ein Beispiel für teilerfremde Zahlen. Und wir sehen auch schon, teilerfremd zu sein insgesamt heißt nicht, dass die einzelnen Leute paarweise teilerfremd sind. Denn hier zum Beispiel haben wir die 6 und die 21, die sind nicht teilerfremd, aber alle drei zusammen halt schon. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles gesehen, was da so passieren kann, oder? Ja.
Wenn Sie meinen, das Größte nicht unbedingt wahr ist, und warum nimmt man das dann überhaupt rein in den Namen?
Das ist eine hervorragende Frage. Ja, vielen Dank, das ist eine hervorragende Frage. Ich habe nicht gesagt, dass Größter nicht wahr ist. Ich habe gesagt, dass Größter mit unserem intuitiven Verständnis von Größe nicht so viel zu tun hat. Man kann ein anderes Verständnis anlegen, wo Größter dann doch Sinn ergibt. Dazu kommen wir später. Es ist historisch so gewachsen, das heißt halt so. Und ich würde es ganz seltsam finden, mir da jetzt einen neuen Namen für auszudenken. Sowas wie mächtigster gemeinsamer Teiler oder so. Und dann lesen Sie vielleicht woanders das und wundern sich und fragen sich, ob das das Gleiche ist. Also nehme ich die historische Bezeichnung, sage aber, Vorsicht, Ihre Intuition, was Größe ist, könnte Sie an der Stelle in die Irre führen, Stichwort 3 und minus 3. Aber wie wir später sehen werden, gibt es eine andere Interpretation von Größe, die vielleicht doch Sinn ergibt. Ja, hilft das ein bisschen? Okay, aber hervorragende Frage. Und hier kommen Bemerkungen und Warnhinweise. Erstens, habe ich schon gesagt, nicht alle Integritätsbereiche haben wohldefinierte GGT. Wie wir später noch sehen werden. Nächster Warnhinweis. Habe ich auch gerade schon gesagt, wenn Sie mehrere Zahlen haben, die alle gemeinsam teilerfremd sind, dann kann es sein, dass da dann trotzdem noch zwei dabei sind, die, wenn man nur die zwei nimmt, nicht teilerfremd sind. Jetzt kommt was Interessantes. Wenn Sie einen Integritätsbereich haben, dann haben Sie ja insbesondere ein Eins-Element, das heißt, Sie haben Einheiten. Und alle GGT sind dann immer zueinander assoziiert. Das ergibt jetzt Sinn. Wir haben Einheiten. Und das heißt auch, dass es reicht, wenn Sie alle GGT finden sollen, wenn Sie nur einen finden und den dann mit allen Einheiten multiplizieren. So, also es sind zwei Richtungen. Alle GGT sind assoziiert und alle Assoziierten von einem GGT sind auch GGTs. So, dass wir jetzt eine teilweise Antwort haben auf meine Frage von vorhin. Wie viele GGTs es gibt, hängt also davon ab, wie viele Einheiten der Ring hat. Und wir kennen Ringe mit wenigen Einheiten, zum Beispiel nur zwei. Wir kennen aber auch Ringe mit vielen Einheiten, bis hin zu unendlich vielen Einheiten. Und das heißt, dass dann die Frage von GGTs und deren Anzahl eine interessante ist. So, 0. 0 ist ja immer irgendwie seltsam. Wenn ich 0 und was anderes habe, dann ist das andere ein GGT von sich selber und 0. Und 0 ist ein GGT von sich selber und sich selber. Es steht da, weil Sie manchmal vielleicht in so komische Sonderfälle laufen, wo Sie irgendwas zeigen wollen und wo dann plötzlich eine Null darum läuft und Sie denken, wow, was ist los, wenn da Null ist? Was sind dann die GGTs? Und dann steht das hier einmal und Sie können sich darauf beziehen und müssen das nicht nochmal selber auspuzzeln. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Ne? Einfach nur, weil Null seltsam ist. Null verhält sich ja auch mit der Multiplikation seltsam. Und dann kommen noch ein paar mehr Beispiele. Hier ist ein großes, da knüpfe ich an den Ring, den wir in Beispiel 2,7 gesehen haben. Ich möchte das, was wir gerade in Z gemacht haben, nachher nochmal aufgreifen, aber ich möchte es erst dann machen, wenn wir noch ein bisschen mehr Theorie haben, die ich da drauf werfen kann, um nochmal zu illustrieren, warum Z so besonders ist. Sind Sie damit einverstanden? Dann gucken wir jetzt erstmal einen anderen Ring an, nämlich diesen tollen, wie ich finde, sehr tollen Ring Z Wurzel 5i. Ich finde ihn toll, weil er ganz viele Sachen nicht kann, von denen man aber denkt, dass er die können sollte. Wie wir zum Beispiel gesehen haben, gibt es da Elemente, die irreduzibel sind, aber nicht prim. Das ist seltsam, wenn das in einem Ring passiert und deswegen mag ich diesen Ring. Und wie wir sehen werden, ist er noch auf andere Arten seltsam. Und ich habe Notizen. Moment, ich muss noch mal gucken. Habe ich das alles gesagt? Ja, ich habe das alles gesagt. Das irritiert mich immer noch, aber ich werde damit leben. Okay, da ist unser Ring. Wir haben ganze Zahlen A und B und basteln dann Zahlen der Form A plus B Wurzel 5i. Das alles lebt im Körper der komplexen Zahlen. Wir haben kurz gesehen und ich habe in einer Podcast-Folge ein bisschen ausführlicher erklärt, warum das wirklich ein Ring wird, warum das sogar ein Integritätsbereich wird. Und in Beispiel 2.7 haben wir schon Eigenschaften von dem Ring gesehen. Jetzt wäre der Moment, dazu noch was zu fragen. Also zum Beispiel, was waren nochmal die Einheiten oder wie ging das nochmal alles? Scheint okay zu sein. Wir werden mit komplexer Konjugation arbeiten, deswegen erinnere ich jetzt nochmal dran, wie komplexe Konjugation funktioniert und wie wir die notieren. Also funktionieren tut sie folgendermaßen. Ich habe eine komplexe Zahl, die hat einen Realteil und einen Imaginärteil und bei komplexer Konjugation ändere ich beim Imaginärteil das Vorzeichen und nur doch. Der Realteil bleibt gleich, insbesondere bleiben reelle Zahlen bei komplexer Konjugation einfach gleich. Da verändert sich nichts. Und meine Notation dafür ist so ein Sternchen. Das ist nicht immer so. Nee, sehr gute Frage. Es gibt Ringe, in denen das Sinn ergibt, aber man trotzdem was anderes nimmt. Es gibt Ringe, in denen das keinen Sinn ergibt. Und wie wir sehen werden, gibt es ganz unterschiedliche Arten, so eine Norm zu definieren. Wir sehen aber in dieser Vorlesung gar nicht so viel Verschiedenes. Wir sehen so ein paar Ringe, ein paar unterschiedliche euklidische Ringe und dann konzentrieren wir uns ganz oft auf Ringe, die nicht euklidisch sind, sondern seltsam.
Wenn ich dazu noch, ist aber praktisch die Norm für jeden Ring praktisch?
Nö.
Also man kann verschiedene Normen.
Ja, manchmal kann man verschiedene nehmen, genau. Ja. Häufig ist das so, dass man ausgehend von einer dann daraus noch andere basteln kann, indem man noch irgendwas verzerrt quasi, also größer oder kleiner macht. Und da muss man halt darauf achten, dass die Rechenregeln noch gelten, aber häufig geht sowas. Und dann gibt es manchmal Gründe, sich für eine Version zu entscheiden, die irgendwas Besonderes kann, also irgendwie besonders schön macht. Und ich überlege gerade, ob ich schon mal gesehen habe, dass ein Ring mit zwei so total unterschiedlichen Normfunktionen euklidisch wurde. Da kann ich mich zumindest gerade an kein Beispiel erinnern. Wenn mir eins einfällt, kann ich dazu meine Podcast-Folge machen. Aber jetzt gerade. War das Ihre Frage?
Ja.
Gut. Das ist also unser Ring. Ich habe mir jetzt zwei Elemente aus dem Ring geschnappt. Einmal die Zahl 6. Die lebt da offensichtlich drin. Das ist eine ganze Zahl. Und dann noch ein anderes Element, nämlich 4 plus 2 mal Wurzel 5i. Wir sehen sofort, dass sie den Teiler 2 gemeinsam haben. Ich schreibe auch gleich noch Faktorisierungen an. Und ich werde gleich behaupten, dass die noch einen anderen schönen gemeinsamen Teiler haben, aber dass die keine GGTs haben. Also in anderen Worten, und das möchte ich nochmal wiederholen, weil ich dachte, es schockiert sie ein bisschen, dieser Ring hat keine GGTs. Man kann in diesem Ring das Konzept GGT nicht sinnvoll definieren. Es ergibt da keinen Sinn. Und das ist hoffentlich verblüffend, dass das nicht geht, in einem Ring, der ansonsten so schön ist. Gucken wir, woran das liegt. Zwei kleine Aussagen zur Vorbereitung. Die erste ist, dass immer dann, wenn man aus diesem Ring ein Element hernimmt und es mit seinem komplex konjugierten multipliziert, dass dann das passiert, was wir letzte Woche schon gesehen haben, in dem vorherigen Beispiel, man kriegt das Quadrat vom Realteil plus 5 mal das Quadrat vom Imaginärteil, nein, nicht ganz vom Imaginärteil, plus 5 mal die ganze Zahl, die im Imaginärteil drinsteckt, zum Quadrat. Und wir haben letztes Mal schon ausgenutzt, dass dieser Wert nicht ganz beliebig sein kann. Da kann offensichtlich 0 rauskommen, wenn A und B 0 sind. Da kann 1 rauskommen, wenn A 1 oder minus 1 ist und B 0. Und dann passiert ganz lange nichts. Die Zahlen 2 und 3 können so nicht erreicht werden. Einfach weil die 5 ja da rumläuft. In dem Moment, wo B nicht 0 ist, habe ich da mindestens 5 stehen. Das heißt, ich komme nicht auf 0, auf 2 oder 3. Ich kann auf 4 kommen, wenn B 0 ist und A 2 oder minus 2. Das ist also dann die nächste kleine Zahl, die ich erreiche. 0, 1, dann 4, dann 5 und dann halt noch größeres Zeug. Und das ist wichtig. 2 oder 3 können hier nicht vorkommen. Merken, 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 das brauchen wir später. Und dann kommt noch die zweite Aussage. Die kann ich gerne kurz gleich an der Tafel beweisen. Aber vielleicht sehen Sie es auch. Wenn ich ein Element aus R hernehme und einen Teiler davon, dann verträgt sich das Teilen damit, dass ich mit dem komplex konjugierten multipliziere. Also in anderen Worten, wenn Alpha ein Teiler von Beta ist, dann ist Alpha mal Alpha Stern auch ein Teiler von Beta mal Beta Stern. Wer sieht das nicht und möchte kurz ein Argument an der Tafel sehen? Ja, machen wir. Rechte Tafel. Wer erklärt denn nochmal, was es heißt, dass Alpha ein Teiler von Beta ist? Wie kann ich das hinschreiben? Was bedeutet es, ein Teiler zu sein in dem Ring? Ja?
Es existiert ein C oder ein Gamma.
Gamma? Gamma finde ich gut, ja.
So dass A mal Gamma gleich Beta. Alpha mal.
So, ne? Genau, wir finden so einen Wert aus dem Ring, der das Alpha mal Gamma Beta ist. Das ist die Übersetzung von Alpha teilt Beta in den Ring. Dankeschön. Okay. Und jetzt bilden wir Beta mal Beta Stern. Dann setze ich für Beta Alpha mal Gamma ein. Dann setze ich für Beta nochmal Alpha mal Gamma ein. Und jetzt muss da halt noch ein Sternchen dran. Aber wir wissen ja, Sternchen verträgt sich mit der Multiplikation. Und bei komplexen Zahlen kann ich bei der Multiplikation die Reihenfolge vertauschen. Also kann ich das jetzt einfach umsortieren. Dann steht da Alpha mal Alpha Stern mal Gamma mal Gamma Stern. Und insbesondere können wir sehen, dass Alpha mal Alpha Stern als Teiler in Beta mal Beta Stern drin steckt. Und das war die Behauptung. Einverstanden? Also wirklich nur hinschreiben, was Teilen heißt. Und dann sehen wir das. Das waren meine beiden kleinen Hilfsaussagen. Ja.
Ich habe das mit dem 0, 1 oder mindestens 4. Damit kann ich noch nichts anfangen, wenn es sowas in der ersten Aussage steht. Können Sie das nochmal erklären, bitte?
Ja, kann ich. Und mach ich auch. Wie komme ich mit einer Zahl der Form a² plus 5b², wobei a und b ganze Zahlen sind, wie komme ich auf 0? Ich behaupte, das geht nur für, was für Möglichkeiten gibt es, damit das geht? Das geht nämlich nicht so oft. Ich glaube, Sie können mir sagen, wie das geht. Ja?
Ja, also a² kann ja nicht negativ sein, b² kann nicht negativ sein. Und damit müssen die 0 sein, damit dann 0 rauskommt.
Richtig. Und vielen Dank, dass Sie das Hauptargument gesagt haben, was wir jetzt die ganze Zeit brauchen. Quadrate sind niemals negativ. Das heißt, wenn man einmal bei 0 ist und dann noch was dazukommt, dann wird es immer nur größer, wir werden niemals kleiner. Okay, gucken wir weiter. A² plus 5b² gleich 1. Wie kriegen wir das hin? Also ich versuche jetzt jede Zahl oder möglichst viele Zahlen, bis ich keine Lust mehr habe, in dieser Form zu schreiben. A² plus 5b². Und ich schaue immer, welche A und Bs liefern mir das. Wie komme ich auf 1? Viele Leute, ganz da hinten.
A ist 1 und B muss 0 sein.
Sieht jemand noch eine andere Möglichkeit?
Und minus 1.
A könnte auch minus 1 sein. Okay. Nächste Möglichkeit. A² plus 5b² Wie komme ich da?
Man kommt eben nicht drauf, weil es keine ganzen Zahlen für A und B gibt, sondern halt aus 2 direkt kommen.
Genau, das habe ich vorhin so gesagt und viele haben im Kopf genickt, aber wir haben jetzt gesehen, es ist vielleicht nicht so klar, wie wir dachten. Also überlegen wir nochmal. Wenn A und B 0 sind, komme ich natürlich nicht auf 2. Wenn 1 davon 1 ist, können wir mal überlegen, ich lasse die negativen Zahlen weg, weil die ja Quadrate stehen, also gucke ich jetzt nur auf die positiven. So, A könnte 1 sein, dann steht hier schon eine 1, dann müsste ich jetzt hier noch eine 1 ergänzen, aber das kriege ich nicht hin, da steht ja 5 mal irgendwas. Was ist, wenn B 1 ist? Na, dann bin ich hier sofort bei 5, also zu groß. Das heißt, ich sehe einfach nicht, was A und B noch sein können. Es müssen ja ganze Zahlen sein. 0 geht nicht, 1 gehen nicht. Und in dem Moment, wo hier was steht, was nicht 0 ist, habe ich da die 5. Das heißt, ich muss es irgendwie ausgleichen, das geht nicht, weil A² nicht negativ ist. Das heißt, ich komme da nicht hin. Ich müsste die 2 selber als Quadrat schreiben können. Aber 2 ist keine Quadratzahl. Oder schade. 3 genauso. Genau die gleiche Idee. Ich müsste, damit das funktioniert, A² gleich 3 haben, denn die 5 macht das ja sonst kaputt, dann ist es zu groß. Aber ich kann 3 nicht als Quadratzahl schreiben, in Z jedenfalls nicht. Und wir sind in Z. Also das gleiche. Die erste Zahl, die dann wieder geht, ist die 4. Und danach gibt es dann auch mehr Möglichkeiten, 5, 6 und so weiter, da geht dann ganz viel. Aber es geht erstens nicht alles und zweitens kann man sich dann auch, wenn etwas geht, häufig schnell überlegen, was die Möglichkeiten sind. Bei 4 zum Beispiel geht es nur, wenn dieser 5-Anteil dir nichts dazu liefert, denn sonst wird es ja zu groß. Das heißt, es muss durch das A-Quadrat realisiert werden. Das heißt, die einzigen Möglichkeiten sind, ja?
Ja, A2 oder minus 2 und B0.
Richtig. Ja, dann ist klar, dass 5 wieder geht und dass 6 geht und so. Dann kann man weitermachen. So kann man das machen. Hat es geholfen? Das, also man muss es tatsächlich einmal so aufdröseln und wir sehen das noch öfter, man kriegt dann mit der Zeit ein bisschen Übung. Ja.
Aber das sind ja jetzt nicht die Elemente von R, oder?
Doch, also es sind auch Elemente von R. Aber gearbeitet haben wir jetzt mit solchen Produkten, ein Element aus R mal das komplex Konjugierte, weil wir dafür gerne sehen wollten, was die Möglichkeiten sind. Denn ich argumentiere gleich damit. Ich argumentiere gleich ständig mit solchen Produkten. Das heißt, ich weiß, dass sie diese Form haben und dann weiß ich, wenn ich da bei der Größe irgendwas einschätzen will, dass ich die Möglichkeiten habe, 0, 1, 4 oder größer. Und das wird gleich noch wichtig.
Aber in dem Ring R, der so speziell ist, da gibt es die 2 und die 3 trotzdem.
Da gibt es die, ja. 2 ist ein Element in dem Ring, jede ganze Zahl ist ein Element in dem Ring. Genau. Ja, es ging nur um die Frage, ob die als so ein Produkt auftauchen können. Und da haben wir gerade gesehen, wann das geht und wann das nicht geht. Und das ist eine wichtige Vorüberlegung, die stecken wir da gleich rein in unsere Argumentation. Die beiden Elemente, die ich mir angucken möchte und von denen ich behaupte, dass sie keine GGTs haben in diesem Ring, sind die Zahl 6 und die Zahl 4 plus 2 mal Wurzel 5i. Wenn Sie einmal verstanden haben, wie das funktioniert, dann können Sie mit ein bisschen ausprobieren, in allen Ringen, die so eine ähnliche Bauart haben und in denen es überhaupt geht, sich selber solche Beispiele überlegen. Also Beispiele für irreduzible Elemente, die nicht prim sind, siehe letztes Beispiel, und Sachen, die kein GGT haben. Und Sie brauchen solche Beispiele. Glauben Sie mir, ich werde Sie immer wieder nach komischen Ringen fragen und dann brauchen Sie solche Beispiele. Okay, folgen wir der Argumentation, die wir hier haben. Ich möchte per Widerspruch argumentieren, das heißt, ich möchte so tun, als ob wir doch ein GGT finden können und der heißt Delta. Und jetzt benutzen wir nur die Definition, in diesem Ring haben wir keine Ahnung, was Größe ist. Das heißt, wir können wirklich nur mit der Definition arbeiten. Delta ist jetzt ein gemeinsamer Teiler von 6 und von 4 plus 2 Wurzel 5i. Und jeder gemeinsame Teiler muss dieses Delta teilen. Das ist die Definition, das können wir benutzen und mehr wissen wir nicht. Um ein bisschen besser zu verstehen, was da passiert, habe ich gedacht, dass wir mal Faktorisierungen hinschreiben für diese beiden Zahlen. Und damit meine ich nur Faktorisierung, ich meine nicht Primfaktorzerlegung oder so, denn wie wir sehen werden, gibt es sowas in dem Ring leider nicht. Schade. Aber das gibt uns eine Idee davon, was für gemeinsame Teiler man finden kann. Deswegen schreibe ich da mal was hin. Das ist alles Ergänzung zu dem Beispiel. Ich hoffe, das ist deutlich geworden, ohne meine Überschrift. 6 kann ich in den Ring schreiben als 2 mal 3. Das ist nicht so überraschend, die Zerlegung hätten Sie auch gefunden, aber hier ist noch eine andere. Das ist nämlich auch 1 plus Wurzel 5i mal 1 minus Wurzel 5i. Das ist eine andere Zerlegung. Und dass die stimmt, können Sie mit der dritten binomischen Formel prüfen. Was ist mit der anderen Zahl? Die habe ich Alpha genannt. Alpha ist die Zahl, die will ich nicht, ich will die andere, 4 plus 2 Wurzel 5i. 4 plus 2 Wurzel 5i. Sie sehen, dass die 2 das teilt, oder? Können Sie mir eine Faktorisierung sagen, bei der man sieht, dass die 2 da drin steckt als Faktor? Wer kann das machen? Keine Angst, das sind nur komische Zahlen. Ja?
2 mal und dann Klammer auf, 2 plus Wurzel 5i.
Richtig, Dankeschön. 2 mal 2 plus Wurzel 5i. Das ist eine Faktorisierung. Und dann gibt es noch eine andere. Das ist die, die ich auch immer nicht sofort sehe. Da brauche ich immer noch mal kurz einen Schmierzettel. Aber ich habe ja zum Glück einen dabei. 1 minus Wurzel 5i zum Quadrat mal minus 1. Wenn Sie 1 minus Wurzel 5i zum Quadrat ausrechnen, dann kommen Sie genau auf das Negative von dieser Zahl. Das heißt, wir brauchen nur noch so ein minus 1. Selber ausrechnen und mich fragen, falls es irgendwo klappt. Insbesondere ist das mit der Notation, die ich da eingeführt habe, mit diesem Alpha, genau Alpha zum Quadrat mal minus 1. Und so können wir sehen, dass Alpha ein Teiler ist von dieser Zahl, 4 plus 2 Wurzel 5i, aber auch von 6, denn hier steckt ja das Alpha auch drin. Okay? Das heißt, das ist vielleicht nicht so offensichtlich, aber diese Zahl Alpha teilt wirklich diese beiden Zahlen in unserem komischen Ring. Genau wie die 2. Die 2 sehen wir hier als Faktor und hier oben auch. Das heißt, meine erste Behauptung, die ich da hingeschrieben habe, stimmt. Diese beiden Zahlen, 2 und Alpha, sind gemeinsame Teiler von der 6 und von 4 plus 2 Wurzel 5i. Und da sehe ich eine Frage.
Wie würde man denn auf die Zahl etwa direkt kommen? Also, etwas jetzt beim Feld gesehen oder ich würde auch nicht wissen, wie ich das jetzt irgendwie ausrechne?
Wir lernen noch Theorie, die uns dabei hilft. Ich werde im Laufe der Zeit immer mal wieder solche Tricks verraten oder zeigen an solchen Beispielen. Und wenn Sie da mehr wissen wollen, gibt es immer die Möglichkeit, mir oder Jean-Luc, je nachdem, das zu sagen. Ich kann auch später noch mal eine Podcast-Folge machen. 10 oder 20 seltsame Tricks und seltsame Dinge. Kein Problem, mache ich gerne. Viel Spaß. Okay, wo sind wir? Wir haben unsere gemeinsamen Teiler. Ich habe behauptet, dass wir einen DGT-Delta finden und weiß jetzt, dass 2 und Alpha Teiler von Delta sein müssen. Okay, dann das gehört zur Definition von einem DGT. Jetzt kommt der Trick, den wir schon ein paar Mal verwendet haben, nämlich, dass wir Leute mit ihrem Komplex Konjugierten multiplizieren. Wenn 2 ein Teiler von Delta ist, dann ist 2 mal 2 Komplex Konjugiert, also 4, ein Teiler von Delta mal Delta Stern. Das war Eigenschaft 1. Nee, Eigenschaft 2, verzeihen. Wenn ich eine Zahl teile, dann teile ich mal meinen Komplex Konjugierten die Zahl mal ihren Komplex Konjugierten. Das ist Eigenschaft 2. Das gleiche kann ich für den Teiler Alpha machen. Alpha teilt Delta, also ist Alpha mal Alpha Stern ein Teiler von Delta mal Delta Stern. Das steht alles da. Was Alpha mal Alpha Stern ist, also dass da wirklich 6 rauskommen, das habe ich da oben schon hingeschrieben. Hier ist Alpha, hier ist Alpha Stern. Das steht alles schon da. 2 mal 2 Stern ist 4, das steht auch alles schon da. Und jetzt kommt der Schritt, bei dem man vielleicht kurz nachdenken muss. Wir sind jetzt ja in Z. Diese ganzen Zahlen, die ich da ausgerechnet habe, sind ganze Zahlen. Und wenn etwas in Z von 4 und von 6 geteilt wird, dann auch von dem, in der Schule würden Sie wahrscheinlich sagen, dem kleinsten gemeinsamen Vierfachen. Das heißt, wenn man jetzt die Primfaktorenzerlegung hinschreibt und dann guckt, was haben die schon gemeinsam, dann sieht man, dass wenn etwas von 4 und von 6 geteilt wird, dass es dann auch von 12 geteilt werden muss in Z. Ist der Schritt okay? Der ist wichtig. Denn jetzt haben wir sozusagen eine untere Begrenzung im Sinne von Teilbarkeit für dieses Delta mal Delta Stern. Das ist eine total wichtige Anmerkung an der Stelle. 12 teilt Delta mal Delta Stern in Z. Als nächstes möchte ich sozusagen von oben gucken. Das heißt, ich möchte jetzt über Delta mal Delta Stern was sagen, im Sinne von, wie groß kann das höchstens sein oder was teilt das? Ja?
Diesen Satz nochmal kurz. Also vielleicht in den ganzen Zahlen nochmal erklären, warum 12 ein Teiler von 4?
Moment. Wir reden über Teiler von Delta mal Delta Stern. Das ist irgendeine ganze Zahl. Die habe ich nicht ausgerechnet, ist mir auch egal. Ist mir eine ganze Zahl. Ist mir auch egal, ist eine ganze Zahl. 4 teilt das. Das war Eigenschaft 2. 2 mal 2 Stern teilt Delta mal Delta Stern. Das heißt, 4 teilt das. Und 6 teilt das auch. Aber wenn eine Zahl von 4 und von 6 geteilt wird, dann doch auch von dem sogenannten KGV. Also von 12. Nicht unbedingt von 24, nicht unbedingt vom Produkt, aber vom KGV. Das sind Konsequenzen aus der Primfaktorzerlegung in Z. Da können wir so argumentieren. Unser Ring, in dem wir eigentlich arbeiten, hat keine Primfaktorzerlegung. Da können wir sowas nicht machen, aber in Z schon. Deswegen mache ich die ganze Zeit diesen Trick, dass ich mit dem Komplex konjugiert multipliziere, um in einem Ring zu landen, in dem ich einfach mehr Informationen habe. Ergibt es Sinn? Okay, 12 teilt das. Jetzt möchte ich auf der anderen Seite argumentieren, dass Delta mal Delta Stern ein Teiler von 36 ist. Wie mache ich das? Delta wurde am Anfang hergenommen als DGT von irgendwas, insbesondere ist Delta ein Teiler von 6. Naja, aber jetzt kommt wieder 2. Delta teilt 6, also ist Delta mal Delta Stern ein Teiler von 6 mal 6 Stern und das ist 36. Und jetzt haben wir auf einmal für Delta mal Delta Stern nicht mehr so viele Möglichkeiten. Das habe ich auch aufgeschrieben. Delta mal Delta Stern ist jetzt plötzlich eingeschränkt. Das kann nur noch 12 oder 36 sein, weil es die einzigen Möglichkeiten sind für ganze Zahlen, die hier so liegen. Also die von 12 geteilt werden und die 36 teilen. Theoretisch könnte man jetzt auch noch sagen, ja, was ist mit minus 12, was ist mit minus 36? Aber diese Ausdrücke der Form Delta mal Delta Stern, die sehen ja immer so aus, Quadrat plus 5 mal Quadrat, die sind nicht negativ, die sind immer mindestens 0. Und deswegen kann ich hier wirklich sagen, es ist 12 oder 36 mit diesem Vorzeichen. Wir haben also zwei Fälle. Und bevor wir uns diese zwei Fälle angucken, möchte ich nochmal hinschreiben, was es bedeutet, dass Delta ein Teiler von 6 ist. Das Spiel haben wir vorhin schon gespielt. Ein Teiler zu sein heißt, dass man so einen Faktor dazu findet. In dem Fall habe ich den Gamma genommen. Das heißt, wir haben jetzt so ein Gamma aus dem Ring, derart, dass ich Delta mal Gamma, wenn ich Delta mal Gamma ausrechne, dass dann 6 rauskommt. Das heißt, wir haben jetzt Delta mal Gamma gleich 6. Und das bedeutet, wenn ich jetzt wieder überlege, wie bin ich auf die 36 gekommen, auf die bin ich gekommen durch, da oben steht es, 6 mal 6 Sterne. Jetzt setze ich da mal Delta mal Gamma ein. Und jetzt fasse ich das zusammen. Delta mal Gamma mal, in Klammern Delta mal Gamma Stern, kann ich halt wieder umsortieren, haben wir vorhin schon gemacht. Delta mal Delta Stern mal Gamma Stern. Jetzt habe ich also eine Gleichung. 36 gleich das da. Und dieser eine Teil, Delta mal Delta Stern, da haben wir gerade drüber gesprochen, dafür gibt es nur zwei Möglichkeiten. Nämlich, erster Fall, das ist 12. Oder zweiter Fall, das ist 36. Das sind die beiden Möglichkeiten. Ich schreibe mal dran, erster Fall, zweiter Fall. Und jetzt argumentieren wir weiter. Das sind alles nur Ergänzungen zu dem, was ich da aufgeschrieben habe, damit das noch besser verständlich ist. Ja?
Ich will nochmal kurz erzählen, wie Sie von das 12. Teiler von Delta mal Delta Stern selbst gekommen sind zu, dass Delta jetzt.
Oh nee, Delta teilte 6 von Anfang an. Wenn Sie mal gucken, wie wir Delta hergenommen haben, weiter oben. Angenommen, Delta sei ein GGT von 6 und dieser anderen Zahl, das heißt, Delta teilt 6. Das wussten wir von Anfang an. Und dann kam am Ende diese andere Info und dann haben wir die zusammengepuzzelt. Sehen Sie die Zeile? Angenommen, Delta? Ja, gut. Nö, total berechtigte Frage hier mit der ganzen Notation. Ich vertüdel mich auch jedes Mal, deswegen habe ich mir diesmal mehr Notizen gemacht und deswegen gibt es diese Tafel. Weil es nämlich dann insgesamt, glaube ich, nachvollziehbarer ist. So, schauen wir uns die Fallunterscheidung an. Braucht sie? Erster Fall. Delta mal Delta Stern ist 12. Wir arbeiten in den ganzen Zahlen. Was muss Gamma mal Gamma Stern sein, damit die Gleichung stimmt? Ja.
3.
Okay, können wir erstmal so hinnehmen und dann später gucken, was damit passiert. Was ist hier in diesem Fall? Was ist, wenn Delta mal Delta Stern 36 ist? Was wissen wir dann über Gamma mal Gamma Stern? Na Moment, hier steht, ein Element mal sein Komplex kumuliert ist, ergibt 3. Ist das konsistent mit den Informationen, die wir haben? Nein, weil wir vorhin geklärt haben, dass es nicht geht. 0, 1, 4 und größer, aber nicht 2 und auch nicht 3. Geht nicht, schade. Oder nicht schade. Gut. Was ist, wenn Gamma mal Gamma Stern gleich 1 ist? Ja, die einzigen Möglichkeiten, die bei diesem a Quadrat plus 5b Quadrat gleich 1, was wie das rauskommen kann, haben wir uns da oben angeschaut. Das geht nur, wenn b gleich 0 ist und a ist 1 oder minus 1. Das heißt, jetzt wissen wir etwas über dieses Gamma. Wollen Sie das sagen? Was sind die Möglichkeiten für Gamma?
Ja, also 1 Quadrat plus Wurzel 5 mal 0.
Für Gamma mal Gamma Stern, genau. Aber die Zahl Gamma selber, die können wir jetzt auch einschränken, da gibt es nur noch zwei Möglichkeiten, behaupte ich. Was kann Gamma jetzt noch sein? Der Imaginärteil muss 0 sein, in der Erklärung. Und der Realteil?
1 oder
0. Richtig. Ja, das ist jetzt 1 oder 0. Das ist also jetzt sehr speziell. Dieser erste Fall, der kommt einfach gar nicht vor. Der zweite Fall kann vorkommen, aber dann ist dieses Gamma 1 oder minus 1. Oder in anderen Worten, Delta ist 6 oder minus 6. Kann das sein? Also aus dem ganzen Zeug hier haben wir jetzt beschlossen, dass Delta 6 oder minus 6 ist. Geht das? Ja, die Folie sagt nein. Es geht deshalb nicht, weil Delta doch ursprünglich mal als Teiler hergenommen worden ist von 6 und 4 plus 2 Wurzel 5i. Die 6 ist nicht das Problem, davon sind 6 und minus 6 Teiler. Aber die andere Zahl ist das Problem, davon ist 6 kein Teiler in diesem Sinne. Das heißt, wir laufen mit unserer GGT-Argumentation in einen Widerspruch rein. Auf einmal teilen sich da Sachen, die das nicht tun. Das heißt, es gibt keine GGTs. Und es gibt keine eindeutige Primfaktorzerlegung. Dieser Ring kann leider ganz viele Sachen nicht, oder zum Glück, die Z kann. Und deswegen feiere ich diesen Ring so. Und wenn Sie zu viel Zeit haben und irgendwie Lust, mit solchen seltsamen Ringen rumzuspielen, dann lege ich Ihnen ans Herz den Ring Z-Wurzel 3i, der mit diesem Ring ganz viele Eigenschaften teilt und wo man so ähnliche Sachen hat. So, jetzt habe ich Sie hoffentlich ein bisschen irritiert und neugierig gemacht, was Ringe denn sonst noch so Komisches tun. Haben Sie noch Fragen? Sie gucken teilweise so ein bisschen fragend. Ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben. Aber wir müssen weitermachen. Kapitel 2 ist fast zu Ende. Ich will heute fertig werden. Na, wollen Sie jetzt dazu direkt noch was fragen zu diesen Rechnungen? Sonst sagen Sie schon Lüg. Ne? Er freut sich, wenn er gebraucht wird. Oder sagen Sie es mir am Ende. Ich gucke am Ende nochmal in die Runde, ob Sie irgendwo Wünsche haben. Dann machen wir das dann. Jetzt möchte ich mit Ihnen den euklidischen Algorithmus besprechen. Das steht da nicht, aber das ist das, was dieser Satz tut. Wer kennt den euklidischen Algorithmus aus der Schule? Oder von woanders irgendwie? Euklidischer Algorithmus. Zum Finden von GGTs in Z zum Beispiel? Ja, genau. Manche nicht, ganz wenige ja und manche sind sich nicht sicher. Satz 2.11 sagt im Kleinen, kompakt, folgendes. Wenn Ihr Ring euklidisch ist, dann gibt es GGTs und Sie können die finden mit einem Kochrezept und das sieht so aus. Das ist der Algorithmus, mit dem es geht. Und Algorithmus ist an der Stelle auch gar nicht, ist ein geeignetes Wort, denn das kann man programmieren, ist kein Problem. Okay, wie läuft's? Wir haben unseren Ring R, der soll euklidisch sein. Die Normfunktion soll n heißen. Wir wissen jetzt also, aha, wir haben da so eine Funktion, die ist definiert auf dem Ring ohne das Nullelement und die kann irgendwas. Insbesondere haben wir dieses Teilen mit Restding und wir sehen jetzt, warum das wichtig ist. Jetzt nehmen wir uns zwei Ringelemente, die nicht Null sind und jetzt wird rekursiv was definiert. Dafür brauchen wir einen Anfang. Wir brauchen sozusagen einen Start und da müssen wir einmal entscheiden, ob auf der linken Seite A steht und rechts B oder andersrum. Und das entscheiden wir nach der Größe. Problem, je nachdem, was der Ring ist, können wir A und B in der Größe nicht vergleichen. Aber wir haben ja unsere Normfunktion und wir können die Normwerte in der Größe vergleichen. Das heißt, da ergibt jetzt plötzlich das Größenkonzept wieder Sinn. Und das tun wir. Wir schnappen uns A und B. Die Werte unter der Normfunktion sind definiert, weil die nicht 0 sind. Also können wir da die Größe vergleichen und wir schreiben die Zahl, die in der Norm größer ist, nach links. Das wird sozusagen unser R0. R0 steht in diesen Gleichungen dann auf der linken Seite. Und die andere kommt halt auf die rechte Seite, das wird R1. Und jetzt geht's los. Wir machen quasi immer wieder Teilen mit Rest, mit der euklidischen Normfunktion, so wie das in NF2 steht. Das, was da stand, habe ich ja Teilen mit Rest genannt, aus diesem Grund. Und wir machen so lange Teilen mit Rest, immer weiter, immer weiter, immer weiter, mit der Vorschrift, die hier steht, bis irgendwann der Rest 0 rauskommt. Und das muss passieren, weil ja beim Teilen mit Rest die Normwerte vom Rest immer kleiner werden und das geht nicht unendlich lange. Das heißt, das muss irgendwann abbrechen und dann kommen wir irgendwann auf 0. Und dann sagen wir hier, das, was beim Schritt davor der Rest war, ist dann ein GGT, wie gesagt, einer. Und jetzt ergibt das mit der Größe Sinn, in einem euklidischen Ring sind GGTs in einem gewissen Sinne so groß wie möglich, nämlich bezogen auf die Norm. Vorsicht, das ist nicht dasselbe wie Größe in Z, aber es ist ein Maß für die Größe. Das ist der Satz. Und jetzt dürfen Sie sich was aussuchen, denn wir beweisen den natürlich. Der Beweis ist auch recht kurz und intuitiv. Ich habe die Hälfte der Argumente gerade schon gesagt. Aber Sie dürfen sich aussuchen, ob Sie vor oder nach dem Beweis ein Beispiel sehen wollen. Wir haben ja da hinten noch unser Beispiel 6 und 21. Da können wir ja auch mal mit diesem Algorithmus GGTs ausrechnen und gucken, was da läuft. Wer möchte das vor dem Beweis sehen? Na, gute Handvoll. Wer möchte erst den Beweis sehen und dann das Beispiel? Das sind mehr. Okay, machen wir erst den Beweis. Dann gehe ich mal nach links und wir schreiben kurz den Beweis für den Satz. Und hier lasse ich das, dann kann ich nämlich da das Beispiel gleich einfach fortführen. Dieses hier mit mich und so, können wir auch Leute nicht mehr sehen. Ich sehe keine Geschäfte. Und für diese GGT-Eigenschaft müssen wir uns noch überlegen, dass die gemeinsamen Teiler immer von gleichem zu gleichem weitergetragen werden. Das mache ich jetzt sehen zuerst. Jeder gemeinsame Teiler, und ich werde gemeinsamer Teiler jetzt für diesen Beweis mit GT abkürzen. Also GGT für größer gemeinsamer Teiler, GT für gemeinsamer Teiler. Ich hoffe, das ist okay. Mache ich vielleicht nicht die ganze Zeit, aber jetzt in diesem Beweis, weil ich das so auch schreibe. Jeder GT von R0 und R1, behaupte ich, teilt auch R2. Also das Ding, was man jetzt in der ersten Gleichung ausrechnet, quasi den ersten Rest. Und ich möchte kurz argumentieren, warum. Na, wenn wir auf die Gleichung schauen, wenn links R0 steht und rechts R1, dann gehört dazu der Koeffizient Q1 beim Teilen mit Rest. Und wenn ich R0 und R1 teile, dann teile ich auch alle Vielfachen von R1. Das heißt, ich teile Q1 mal R1. Dann teile ich auch die Differenz. Sprich, R0 minus Q1 mal R1. Und wenn Sie sich die Gleichung anschauen und QJ mal RJ auf die andere Seite bringen, dann sehen Sie, dass dann der Rest auf der rechten Seite übrig bleibt. Und hier wäre das R2. Jetzt mache ich weiter. Ich fange also an mit einem Teiler von R0 und R1. Der teilt dann auch R2. Mit der gleichen Argumentation teilt er dann R1 und R2 mal Q2, also auch R3 und so weiter. Das heißt, der teilt alle R's. Nämlich RJ plus 1. Beziehungsweise. Ja, und so weiter schaue ich erstmal. Bis hin zu gleich 0. Warum finden wir so ein I, sodass RI gleich 0 ist? Das habe ich gerade schon erklärt. So ein RI gibt es, weil wir ja in der Norm beim Teil mit Rest immer kleiner werden müssen, solange die Reste nicht 0 sind. Aber wir können nicht mehr endlich lange kleiner werden, weil wir die natürlichen Zahlen haben und weil die nach unten durch 0 bzw. 1 beschränkt sind. Das heißt, irgendwann ist Feierabend, irgendwann kann der Rest nicht mehr kleiner werden. Gleichungen auch R0 und R1. Die gemeinsamen Teiler von A und B, also R0 und R1, sind also genau die Teiler von Ergebnis 1. Das ist das direkt davor, wo wir aufgehört haben. Naja, und dann ist klar, dass dann R-1 ein GGT sein muss, denn und es ist ein Teiler von den beiden. Fertig. Mit dieser erstaunlich einfachen Anleitung, was man da machen muss, zwei Sachen, und ich möchte nochmal feiern, dass wir hier wirklich zwei Aussagen haben. Die eine ist, es gibt in euklidischen Ringen GGTs. Das heißt, dass dieser seltsame Ring Z-Wurzel 5i nicht euklidisch sein kann, egal wie lange Sie suchen. Sie werden keine Normfunktion dafür finden, denn ansonsten müsste der GGTs haben. Hat er aber nicht. Oder jedenfalls nicht immer. Wir haben ein Gegenbeispiel gefunden. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, um zu zeigen, dass Ringe nicht euklidisch sind. Und wir haben eine Anleitung, wie wir GGTs finden können. Und das haben wir nicht immer. Es ist nicht immer so klar in allen Ringen, wo es GGTs gibt, wie man die denn dann findet. Und das möchte ich auch nochmal feiern. Wir werden gewisse Arten von Ringen sehen, in denen es Vorschriften gibt oder Anleitungen oder sowas, wie man GGTs finden kann, aber halt nicht in allen. Die euklidischen Ringe sind, was das betrifft, die mächtigsten. Da haben wir hier wirklich so eine schöne Vorschrift, wie das geht. Und jetzt kommt ein Beispiel, okay? Und dann können Sie sich besser vorstellen, wie das mit diesen Gleichungen funktioniert.
Da gehe ich dann nach oben. Und ich möchte auch die gleichen Zahlen benutzen, 6 und 21. Achso, da unten ist noch Platz, das kann ich auch einfach dahin nehmen. Welche Entscheidung müssen wir treffen? Also, wir suchen in Z. Z ist ein euklidischer Ring. Das ist leicht korrekt. Das heißt, es funktioniert überhaupt. Was ist in Z unsere euklidische Normfunktion?
Ja, der Betrag. Genau, das heißt, wir haben jetzt am Anfang eine Entscheidung zu treffen. Wir haben A und B, aber was ist jetzt R0 und was ist R1? Welche Zahl steht am Anfang auf der linken Seite und durch welche teilen wir mit Rest? Es ist tatsächlich intuitiv. Sagen Sie mal, wie Sie es machen würden, ja? 21 steht rechts. Sagen Sie. Weil das die kleinere ist. Bezüglich der Norm. Nochmal. Welche bezüglich der Norm, bei der Größe der Norm, was steht links und was steht rechts? Das ist wichtig, dass wir das einmal klären. Wir rechnen die Norm aus und dann gucken wir, was größer ist, was steht links, was steht rechts. Sie dürfen.
Links.
Genau, links steht die größere. Also einmal merken, klären, ob der Ring euklidisch ist, gucken, was die Normfunktion ist, Normwerte ausrechnen und dann gucken, was ist größer und das Größere kommt nach links. Das Größere kommt nach links. Das ist hier die 21. Damit, dann kommt 6 gleich, wir teilen
6 mit Rest durch 3. Wie hört sich die Gleichung an? Wer sagt die Gleichung? Teilen 6 mit Rest durch 3. Na, keine Meldung?
Ja, jetzt ist es so lang. Jetzt ist es gleich, das ist vor und gleich.
Ja, ich auch so. 2 mal 3 plus 0, das heißt, jetzt sehen wir, wir sind fertig. Jetzt haben wir den Rest 0. Und jetzt sagt uns Satz 11, dass wir zur Gleichung davor gehen. Und der Rest, der da steht, ist jetzt ein WGT. Ein. Es gibt noch ein 2. Was ist der andere WGT?
Minus
3. Frage, Anmerkung?
Warum dürfen wir jetzt noch einmal durch 2? Also warum teilen wir die 6 jetzt mit 2?
Nee, wir teilen nicht durch 2, wir teilen durch 3, aber 2 ist der Kofaktor.
Warum teilen wir durch 3?
Weil die Vorschrift das sagt. Das ist R0, das ist R1, das ist R2. Die Vorschrift sagt, wenn wir noch nicht 0 haben, gehen wir in den nächsten Schritt und wir teilen R1 mit Rest durch R2. Also teilen wir 6 mit Rest durch 3. Der Vorfaktor ist 2, das ist das Q2 in unserem Algorithmus. Und das ist der nächste Rest. Das wäre jetzt R3 und der ist 0, das heißt, der Rest davor ist ein GT. Ha. Sehen Sie, haben wir euch schon gefragt. Noch mehr Fragen, ja.
Können Sie einfach in der zweiten Zeile nochmal anschreiben, was jetzt R1 und R2?
Ich schreibe alles hin, genau. R1, Q2, R2. Das nächste Beispiel machen Sie selber. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann sagen Sie Bescheid. Sie können auch was schicken oder so. Aber jetzt haben wir einmal gesehen, wie es geht. Und wenn ich mich nicht sehr täusche. Oh, wir haben noch Zeit. Oh. Wenn ich mich nicht sehr täusche, dann war das jetzt Kapitel 2. Ja, Kapitel 2 ist fertig. Dann gehen wir doch mal einen Schritt zurück. Wir atmen einmal durch und Sie überlegen, ob Sie noch irgendwas fragen wollen. Zu komischen Ringen und wo sie zu finden sind. Zum euklidischen Algorithmus, zu diesem Normgedöns. Jetzt ist die... Oh, ganz viele. Okay. Fragestunde. Ich gehe mal von links nach rechts. Ja.
Meine Frage zu dem Beispiel noch. Es ist einfach nicht Zufall, dass in der zweiten Zeichen R2, was Sie mit R2 bezeichnet haben, mit dem Rest...
Ja, ist Zufall. Also man überträgt immer den Rest von der einen Gleichung in die nächste, das ist dann das, durch das als nächstes geteilt wird. Das ist kein Zufall. Aber dass mal so ein Q und ein R übereinstimmen, das ist Zufall. Gucken Sie in den Algorithmus. Dafür müsste ja das sein. Gucken Sie in den Algorithmus. Das ist rekursiv. Und Sie haben immer 3 Rs. Links steht immer das, mit dem Sie anfangen, das Teilen mit Rest zu machen. Das in der Mitte ist das, durch das mit Rest geteilt wird, und das ganz rechts ist der Rest. Gut, Ihr Gesicht hat mich gerade sehr glücklich gemacht, Dankeschön. Nächste Frage. Ich glaube, ich habe 2 gesehen, aber jetzt sind nur noch Sie. Hallo.
Also, ich verstehe es falsch, aber das ist ja noch 2. Abbruchbedingung mit nlj plus 1 kleiner nlj.
Nee, das ist keine Abbruchbedingung, sondern das ist die Bedingung, wie die Gleichung aufgestellt wird. Das ist Teil mit Rest. Teilen mit Rest sagt, ich schreibe so eine Gleichung hin und eine von 2 Sachen muss erfüllt sein. Der Rest muss 0 sein oder wenn er es nicht ist, dann muss er normmäßig kleiner sein als das, durch das ich mit Rest geteilt habe. Wenn eine dieser beiden Bedingungen erfüllt ist, dann ist die Gleichung eine akzeptable Gleichung im Sinne von Teilen mit Rest. Aber im Algorithmus brechen wir nur ab, wenn wir bei 0 ankommen. Das heißt, wir machen weiter, Teilen mit Rest. Und solange da noch Reste sind, müssen wir gucken, ob die normmäßig klein genug sind. Kann ja sein, dass wir uns mal verrechnen. Darauf müssen wir achten. Und in dem Moment, wo wir Rest 0 sind, sehen, hören wir auf, gehen zur Gleichung davor und der Rest ist dann unser erster WGT. Dann schreiben wir
dann. Also das ist quasi einfach so eine Vorschrift, die Gleichung sein hat.
Genau, diese rekursive Vorschrift sorgt dafür, dass beim Teilen mit Rest jedes Mal alle gemeinsamen Teile erhalten bleiben. Das haben wir im Beweis gesehen. Also im Beweis sehen wir die Begründung, warum es funktioniert. Und ansonsten befolgen wir quasi einfach die Regeln, wie das funktioniert. Jetzt doch?
Zu Schritt davor. Euklidische Ringe müssen selbstständig sein können. Das ist ein euklidischer Ring,
ja.
Und das nicht.
Ja. Also was ich mir vorstelle ist, hier ist ein komischer Ring, hier ist ein Vorschlag für eine Normfunktion. Zeigen Sie mal, dass es wirklich eine euklidische Normfunktion ist. Und Sie haben ja in der Vorlesung jetzt schon ein paar Ideen gesehen, wie man sowas machen kann. Und dann wäre mein Vorschlag, immer sowas auszuprobieren. Und wenn ich nicht zu fies bin, funktioniert sowas. Oder sowas Ähnliches. Ja, und wenn es ganz originell ist, dann kann es sein, dass ich noch einen Hinweis gebe. Ja, probieren Sie mal das. Aber im Prinzip erwarte ich, dass Sie das selbstständig können, weil ich ja sehen will, ob Sie verstanden haben, was man dafür nachrechnen muss. Ja, genau. Und was auch geht, ist, zeigen Sie, dass es nicht euklidisch ist. Und dann ist mein Tipp, zu gucken, welche Eigenschaften aus euklidisch sein folgen und dann irgendwas davon zu nehmen und zu zeigen, dass das nicht gilt. Haben wir heute auch schon ein Beispiel gesehen. Ne? Wenn jetzt jemand kommt und sagt, Z-Wurzel 5i ist euklidisch, sage ich, nein, hat keine GGTs, kann nicht euklidisch sein. Und dann muss ich überhaupt nicht nach Normfunktionen gucken, sondern ich habe ein anderes Argument. Gut, 1, 2, 3, da irgendwo war noch? Ja.
Eigentlich ganz zwei Fragen. Erstens, wie würde man jetzt bei diesem Prinzip, sage ich jetzt mal, rausbekommen, dass minus 3 noch ist, einfach nur, weil, also jetzt bei den ganzen Zahlen, ist es ja dann irgendwie logisch, dass man viel
und nur das ist es. Der Algorithmus gibt Ihnen ein GGT und dann müssen Sie mit der Theorie, die Sie kennen, über den Ring erschließen, was die anderen sind. Und in Z wissen Sie halt, dann kommt nur noch minus 3 dazu. In einem anderen Ring müssen Sie halt gucken, gibt es da vielleicht noch mehr. Der Algorithmus gibt Ihnen immer erstmal nur einen.
Ah, okay.
Ja.
Hätten Sie vielleicht einfach noch ein Beispiel, wo man das mehr als zweimal fertig ist?
Ja, eigentlich schon, aber ich überlege, ob ich dann nicht zu viel vorwegnehme, was eigentlich mehr Spaß macht, wenn Sie es in die Übung machen. Tatsächlich habe ich jetzt gerade den Entwurf für die nächste Serie reingestellt für mein Team, damit die gucken, und da passiert genau sowas. Und das wäre total schade, wenn ich dann jetzt den Trick schon verrate. Das zeigt aber auch, dass es eine sehr gute Frage ist. Was haben Sie noch? Sie haben noch Zeit. Noch mehr Fragen? Anmerkungen? Ja.
Kann es auch ohne Normfunktion geben, welche ein GGT?
Ja. Sehen wir später. Das ist erst der Anfang. Es gibt zwei Möglichkeiten, warum das mit dem Algorithmus schiefgehen kann. Möglichkeit 1, es funktioniert nicht, weil der Ring nicht die passende Struktur hat, also zum Beispiel nicht euklidisch ist oder so. Möglichkeit 2, es gibt zwar GGTs, aber man kann, es gibt gar keine GGTs. Also Möglichkeit 1, es gibt welche, aber man kann sie so nicht finden. Möglichkeit 2, es gibt einfach keine. Und wir werden später noch andere Arten von Ringen kennenlernen. Also, ich mache das jetzt kurz, einfach weil wir Zeit haben. Und ich deute nur an. Ich deute nur an und mache Sie hoffentlich ein bisschen neugierig. Wenn die Tafel alle Ringe sind auf der Welt, auch die ganz komischen, dann sind wir, wenn wir Integritätsbereiche angucken, schon nur noch in so einem relativ kleinen Bereich. Euklidische Ringe sind sind vergleichsweise weniger. Also es sind gar nicht so wenige, aber vergleichsweise weniger. Dazwischen passiert noch mal viel. Deswegen haben wir ja noch mehr Zeit in der Vorlesung. So, also dazwischen kommen jetzt noch die sogenannten faktoriellen Ringe. Das sind die, die im Prinzip eine eindeutige Primfaktorzerlegung haben, grob gesprochen. Dann kommen noch andere Ringe dazwischen, die sogenannten Hauptidealringe. Das sind die Ideale besonders, wir müssen uns also erinnern, dass sie Ideale sind. Und dann kommen euklidische Ringe und dann kommt da sogar noch was, aber ich will nicht alles vorlassen. Und diese ganzen spannenden Eigenschaften, die wir jetzt schon gesehen haben, die werden wir dann immer hernehmen und werden gucken, was klappt und was klappt nicht. Immer für diese verschiedenen Arten von Ringen. Dazwischen passiert noch was. Das hat hoffentlich ein bisschen Ihre Frage beantwortet. Und jetzt schließe ich die Fragerunde, jedenfalls für jetzt. Und jetzt möchte ich mit Ihnen in Kapitel 3 gucken. Ringe und Ideale. Nichtssagender Titel. Wer weiß noch, was ein Ideal ist? Also wer hat sich erinnert, bevor die Definition aufschien? Ja, ein paar Leute wissen es vielleicht noch aus der Linienalgebra. Sehr gut. Da haben wir über Polynomringe zum Beispiel gesprochen und haben da Ideale gebraucht und das Arbeiten mit Idealen. Und Polynomringe über Körpern sind besonders. Deswegen haben wir in der Linienalgebra beim Thema Ideale nur besondere Sachen gesehen und nicht die ganze Wildheit und Schönheit, die man sonst dabei Ringen so hat. Wiederholen wir also kurz. Wir brauchen einen kommutativen Ring, um das zu definieren. Man kann das verallgemeinern, aber das mache ich in dieser Vorlesung nicht. Unser Ring ist jetzt also kommutativ. Er muss keine 1 haben, er muss kein Integritätsbereich sein. Wir sind also irgendwo vielleicht hier. wir müssen nicht unbedingt da rein, wo es schön ist und übersichtlich. Eine Teillänge heißt ideal, genau dann, wenn zwei Eigenschaften gelten. Die eine Eigenschaft ist, dass wir bezüglich der Ringaddition eine Untergruppe bilden. Die andere Eigenschaft ist, dass wir bezüglich der Ringmultiplikation eine starke Abgeschlossenheit haben. Also noch mehr als unter Multiplikation abgeschlossen zu sein. Nein, es soll sogar auch noch gelten, dass wenn ich mit einem Element aus dieser Menge I starte und mit irgendwas aus dem Ring multipliziere, dass ich dann wieder in I lande. Das verschluckt so ein bisschen alles mit der Multiplikation. Und das ist sehr stark. Beispiele. Ein paar stehen hier, glaube ich. Genau. Und dann können wir gleich mal gucken, ob Sie noch mehr brauchen. In der Lina haben wir ja auch schon Beispiele gesehen. Wenn ich zum Beispiel den Ring Z betrachte, dann kann ich da drin die Menge der geraden ganzen Zahlen anschauen, also alle Vielfachen von 2, alle ganzzahligen. Und diese Menge bildet ein Ideal. Denn die geraden ganzen Zahlen bilden eine Untergruppe bezogen auf Plus. Das kann man hoffentlich sehen. Und wenn Sie eine gerade Zahl mit irgendeiner ganzen Zahl multiplizieren, kommt ja wieder eine gerade Zahl raus. Deswegen haben Sie auch diese starke Abgeschlossenheitseigenschaft. Das Spiel kann man auch mit anderen Zahlen spielen. Vielfach von 3, von 4, von 5, von 73. Und dann kriegen Sie immer wieder Ideale. Und das sind dann einfach so Ideale, die aus Vielfachen von einer festen Zahl bestehen. Dieses Konzept ist so wichtig, dass wir das später verallgemeinern. Das kommt gleich. Aber wieder lernen wir vom Ring Z. Eine interessante Frage, die wir noch nicht beantworten können, ist, sehen alle Ideale von Z so aus? Bestehen die alle aus Vielfachen von einer festen ganzen Zahl? Also das ist so eine Frage, die man sich stellen könnte. Dann könnte man für beliebige Ringe sich fragen, wie sehen Ideale aus? Können die interessanter sein als das, was wir bisher so gesehen haben? In der Lina haben wir ja zum Beispiel so Nullstellenideale gesehen, in Polynomringen. Das wäre was anderes, was interessant ist. Na gut. Und hier kommt was Allgemeines, da steht Übungsaufgabe. Ich habe noch nicht entschieden, ob das für Sie eine Übungsaufgabe wird oder ob ich das dann hier mal so mit Ihnen bespreche. Aber häufig ist es eine, weil man da was lernt. Ich behaupte, dass immer dann, wenn wir mit einem kommutativen Ring R anfangen, mit einem 1-Element, und wenn wir uns dann da irgendein Element schnappen, sagen wir A, dass dann immer die Menge der Vielfachen von A in dem Ring ein Ideal bildet. Und es wird noch besser, dieses Ideal enthält das Element, mit dem wir angefangen haben, also das kleine a. Das ist auch wichtig. Das liegt daran, dass wir ein 1-Element haben. Und das nennt man dann das von a erzeugte Ideal. Es gibt verschiedene andere Schreibweisen als die, die ich da verwende. Sie sehen, ich schreibe a mal r und ich mache das unter anderem deshalb, weil ich das super intuitiv finde. Man sieht, dass es alle Vielfachen von a sind, oder? Und es gibt andere Schreibweisen. Falls Sie die irgendwo sehen, wissen Sie dann vielleicht, was gemeint ist. Gucken Sie nach, ob es wirklich dasselbe ist. Bitte nicht verwenden oder jedenfalls nicht kommentarlos, weil meine Hiwis ja vielleicht nicht wissen, was Sie meinen. Aber manche Leute schreiben das in Anlehnung an Erzeugnisse in Vektorräumen oder Gruppen oder so. Was ich auch schon gesehen habe, ist das. Also spitze oder runde Klammern. Kann also sein, dass wenn Sie irgendwo nachlesen zum Thema Ideale, dass Sie dann sowas sehen. Gucken Sie nach, ob dasselbe gemeint ist. Dann verstehen Sie wenigstens, was Sie da lesen. Aber Vorsicht, wenn Sie selber die Notation verwenden. Zumal das ja auch Missverständnisse geben könnte mit anderen Sachen bei mir in der Vorlesung. Okay, dann haben wir erstmal das. Dann muss ich gucken, was ich hier noch so stehen habe an Kommentaren. Nee, für den Moment ist es das. Wir gucken uns später an, warum alle Ideale von Z so aussehen. Und wir werden auch Beispiele sehen für Ringe, in denen es noch andere Ideale gibt, also mit einer anderen Bauart. Und wir werden sehen, dass das, was hier in Z passiert, besonders ist. Das heißt, irgendwo hier in diesem Land, da liegen Ringe, die Besonderheiten haben bezogen auf ihre Ideale. Die werden wir kennenlernen. Und wir haben noch Zeit. Also könnte ich mit Ihnen den nächsten Satz anschauen. Das ist vielleicht ganz gut. Dann können wir uns nämlich so ein bisschen erinnern und wir können ein bisschen atmen und verdauen, was da gleich kommt. Und dann können wir da nächste Woche anknüpfen. Und Sie hatten zwischendurch Zeit, damit sich das setzen kann. Denn wir reden über Faktorstrukturen. Und ich sehe Ihre Körpersprache und es tut mir auch ein bisschen leid. Aber Faktorstrukturen sind wichtig. Und das Gute ist, hoffentlich, dass wir die in der Lina schon gesehen haben. Das heißt, es kommt nicht so völlig aus dem Nichts. Und wir können sogar manches von dem Wissen aus der Lina verwenden. Wir müssen nicht alles nochmal neu machen. Hier ist der Satz, um den es geht. Satz 3.2.
Wir haben einen kommutativen Ring, wir haben ein Ideal. Und jetzt erinnern sich ja vielleicht manche noch, wenn man eine Gruppe hat und einen Normalteiler, dann kann man eine Faktorstruktur definieren und hat da auch wieder eine Gruppe, wenn man die Verknüpfung ordentlich definiert. Und die Verknüpfung funktionierte immer so, man nimmt sich Nebenklassen, dann hat man da so Vertreter und man verknüpft die Vertreter. Und wenn man in einer Gruppe anfängt und mit einem Normalteiler, dann funktioniert das, dann kommt da wirklich eine wohldefinierte Verknüpfung raus. In Vektorräumen haben wir sowas Ähnliches gemacht. Teilraum, verschobene Teilräume und man verknüpft die, indem man die Vertreter verknüpft mit der Vektorenaddition. Funktioniert, kriegt man einen Faktorraum, super. Ich bin großer Fan von Faktorräumen. So, in Ringen haben wir jetzt zwei Verknüpfungen, eine Multiplikation und eine Addition. Und für die Addition haben wir eine Gruppenstruktur. Das heißt, da können wir einfach das klauen, was wir schon von Gruppen wissen, wenn wir einen Faktorring basteln wollen. Die Frage ist, was passiert mit der Multiplikation? Und deswegen habe ich Ihnen hier was aufgeschrieben. Ich möchte das nämlich genauso machen. Ich möchte ein verschobenes Ideal nehmen. Einmal verschiebe ich um A, einmal verschiebe ich um B. Und dann möchte ich zwei solche verschobenen Ideale multiplizieren, indem ich die Vertreter multipliziere. Das heißt, ich will intuitiv einfach das machen, was wir sonst auch immer machen. Verknüpfungen über die Vertreter. Und ich behaupte, dass das funktioniert, dass es wohldefiniert ist und dass da ein wunderschöner Faktorring rauskommt, in dem man ganz toll rechnen kann. Diese Faktorringe erben auch manchmal gewisse Eigenschaften von den großen Ringen, wo sie herkommen. Das gucken wir uns später noch genauer an. Jetzt möchte ich kurz mit Ihnen besprechen, was wir da überhaupt tun müssen, um diesen Satz zu beweisen. Denn da steht ja, dass dieser Faktor, diese Faktorstruktur mit der Addition, die wir schon kennen, und dieser neu definierten Multiplikation, dass das wieder ein kommutativer Ring wird. Insbesondere muss dieses Kringelgedöns eine Verknüpfung sein, also eine Abbildung. Das heißt, es darf nicht von der Wahl der Repräsentanten abhängen, was da rauskommt. Das Thema hatten wir in der Lina mehrmals. Unabhängigkeit von den Repräsentanten, damit das, was wir machen, überhaupt eine Abbildung definiert. Gut, dann heißt das den Faktoring. Und übrigens, für die, die sich schon darauf freuen, dass wir zu Weihnachten wieder gemeinsam singen, wir singen dieses Jahr nicht O Vektorraum, sondern wir singen O Faktoring. Und spätestens dann sehen Sie Faktoringe hoffentlich mit anderen Augen. Der Faktoring ist kommutativ. Der ursprüngliche Ring war es, es vererbt sich. Und wenn der ursprüngliche Ring ein 1-Element hat, dann hat der Faktorring auch ein 1-Element. Das heißt, da vererben sich ein paar schöne Eigenschaften. Vorsicht, nicht alles vererbt sich, bla bla bla. Später kommen noch ganz viele Warnhinweise. Aber zeigen wir doch erstmal was. Ich habe noch Tafelplatz da drüben. Also kann ich da diesen Satz noch beweisen. Dafür reicht die Zeit ganz locker. Ich muss nur umschalten. Die Multiplikation steht da, die läuft über die Vertreter. Die Addition lief auch über die Vertreter. I plus A plus I plus B ist definiert als I plus A plus B. Das heißt, ich arbeite im Faktoring immer mit den Repräsentanten. Für die Addition muss ich da gleich gar nicht viel sagen, denn da haben wir eine Gruppenstruktur. Das heißt, da nehmen wir einfach die Resultate aus der kleinen Alpha. Bei Gruppen kann man eine Faktorstruktur bilden, indem man diese Repräsentanten rechnet, dann kommt eine Faktorgruppe raus, super. Nehmen wir einfach, wir kümmern uns nur um die Multiplikation. Wir müssen nachgucken, ob bei der Kringelmultiplikation das Ergebnis von der Wahl der Repräsentanten abhängt. Das heißt, ich schreibe mal an, was wir zeigen. Wohldefiniertheit von Kringel. Das heißt, für alle Vertreter, ich brauche vier Stück, habe ich sie machen.
nämlich verschiedene verschobene Ideale. Das heißt, ich mache jetzt mal i plus a gleich i plus c und i plus b gleich i plus d. Das werde ich gleich gleich bereuen. Welche von diesen ganzen Leuten in I liegen? Verstehen Sie?
Idee ist ja ganz viele Repräsentanten und die addiere ich, um den Repräsentanten zu bekommen, um den ich das Ideal schiebe, sozusagen. Welche von diesen ganzen Leuten liegen in I? Ich behaupte, es sind I. Die liegen beide in I, dann liegt natürlich das Produkt. Das ist ein Linear. Was wollten Sie sagen?
X mal B mal Y
auch. Ja, wegen der Verschlüsselungseigenschaft. X und Y liegen drin, das heißt alle Produkte, in denen die vorkommen. Über A mal B wissen wir nichts, aber das macht auch nichts. Denn jetzt kann ich ja bei diesem Repräsentanten alles, was in I liegt, weglassen und es bleibt übrig I plus A mal B. Und wir sehen auch richtig schön, wie man die Idealeigenschaft da benutzt hat. Wir haben Zeit, also spendiert uns das Haus. Und jetzt behaupte ich, dass wir fertig sind. Der Satz beweist sich jetzt von selber, denn alle Rechenregeln, die wir im Ring haben, übertragen sich ja dann auf das Rechnen mit den Repräsentanten und deswegen übertragen die sich auf dieses Plus und Kringel im Faktoring. Ne? Schreibt man einfach alles hin, überträgt sich aus dem Ring selber. Der Witz war das, was wir hier gemacht haben. Das war die Arbeit.
Überlegt, dass man quasi das 1-Element von dem Ring
als Repräsentant nimmt?
Nee, mit dem, also der Ring ist ja zum Beispiel zweimal Z quasi oder so. Also wenn man das jetzt als Beispiel,
dann wäre der Ring Z und das zwei Ja wäre zweimal Z.
Ja.
Und die 1 wäre dann die Zahl 1.
Wenn quasi der Ring ist alles, was Vielfachen von 2 sind, könnte man quasi sagen 1 mal 2.
Ah, nee, das funktioniert nicht. Jetzt haben Sie den Ring und das Ideal verwechselt, glaube ich. Also ein Beispiel wäre der ganze Ring Z, das Ideal wäre 2 mal Z. Und das heißt, Sie haben einen Vertreter, also 2 mal Z plus irgendwas, das irgendwas ist ein Vertreter. Und jetzt wäre die Frage, was für ein Vertreter würde funktionieren, sodass dann dieses 2 mal Z plus der Vertreter sich in 1 ändern kann. Bei der Multiplikation multipliziert ja die Vertreter und wenn ich die Vertreter mit 0 multipliziere, dann kommt 0 raus und insbesondere bleibt der nicht gleich. Aber bei einem Einzelelement soll das Ding ja bei Multiplikation gleich sein. Also müssen wir nochmal weiter überlegen. Aber auf jeden Fall ist der Ansatz gut, sich zu überlegen, was für einen Repräsentanten brauche ich. Das ist der richtige Ansatz. Ja? Plus das 1-Element, wir können ja mal ausprobieren. Was passiert, wenn ich den Repräsentanten nehme und das jetzt mit irgendwas verknüpfe? I plus Z, meinetwegen. Naja, die Definition sagt ja, ich verknüpfe die beiden. Und das 1-Element macht nichts. Also funktioniert es wirklich genauso. Jetzt habe ich einmal das Element selber wieder zurückbekommen. Also, ja, schnappe ich mir die 1 als Repräsentant. Dann ist I plus 1, ein 1 im Faktoring. Ja, gut, vielen Dank. Dann gehe ich jetzt noch einmal davon hin, gucke, ob ich irgendwas vergessen habe, was ich zu dem Satz vielleicht noch sagen wollte. Schau mal eben. Nee, wir haben da sogar, ja, wir haben das alles super geschafft heute. Dann gucke ich mal, ob Sie noch Fragen haben. Wir haben noch ein, zwei Minuten, fällt Ihnen noch was ein? Durch das Beispiel mit Z und 2Z sehen Sie jetzt auch, wie Sie mal ausprobieren können, wie man in so einem Faktoring rechnet. Z modulo 2Z ist ein bisschen klein, da lernt man nicht so viel, aber Sie können ja mal sowas wie Z modulo 5Z angucken oder Z modulo 10Z und einfach mal ein bisschen rumrechnen, um sich daran zu gewöhnen. Fällt Ihnen noch irgendwas ein? Gibt es Wünsche? Podcast-Folgen, irgendwas? Was Sie gerade brauchen. Morgen ist Fragestunde, da können Sie mich auch ausfragen, die ganze Zeit. Falls Ihnen jetzt nichts einfällt, okay. Dann vielleicht bis morgen und sonst bis nächste Woche.